Wir bringen unsere kurze Serie über den ersten Thessalonikerbrief zu einem Ende heute. Wenn du eine Bibel hast, dann lade ich euch ein, zum ersten Thessalonikerbrief euch zu begeben im vierten Kapitel. Wir werden nicht alles betrachten können, aber wir werden nicht den ganzen Rest des Buches betrachten können, aber wir werden Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Kapitel 4, 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Lasst uns auf Gottes Wort hören. Paulus schreibt: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben sie plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht. Und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und auf das Heil. Mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Lasst mich für uns beten. Vater, wir danken dir für diese Worte. Wir danken dir für den Trost und die Ermutigung, die du in diesen Worten in unsere Leben sprichst. Durch diese Worte, die du deinem Apostel gegeben hast. Wir bitten, dass du uns auch heute auferbaust, dass dieses Wort sein Werk an uns tue, dass du uns wachend sein lässt und nüchtern, und dass wir dir gefallen mögen in allem, was wir tun. Sprich, o Herr, denn deine Knechte hören. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Es ist ein sehr besonderes Jubiläum, das jetzt naht, dieses Jahr. In einigen Monaten erst. 21. Mai. Das 10-jährige Jubiläum der Entrückung. Die Wiederkunft Christi. Zumindest das Terminliche. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn du in der USA warst oder auch in anderen Ländern, vor 10 Jahren waren überall Plakate. Ich bin oft auf diesen Plakaten, Autobahnplakaten an Billboards, an schwarzen Brettern. Das Ende. 21. Mai. Seid bereit. Wenn ihr in Google guckt, um was es da ging, viele Tausende haben das damals gemacht. Das war eine christliche Radiopersönlichkeit aus Kalifornien natürlich. Den Namen habe ich jetzt nicht gehört. Dieser Mann hat alles ausberechnet, das Datum des Gerichtstags. Es wird der 21. Mai sein, 2011, einige 100 Millionen Christen werden plötzlich verschwinden, weil sie in der Entrückung aufgenommen werden. Dann kommen Erdbeben um 6 Uhr morgens in der Mitte des Pazifik. Es wird sich auf die ganze Welt verbreiten. Christus wird kommen, um zu richten. Und 5 Monate später, am 21. Oktober, ist dann das Ende der Welt. Er hatte ein sehr erfolgreiches Radioprogramm und viele Leute glaubten ihm. Sie waren überzeugt. Er hat berechnet, das Datum, von dem laut der Bibel Jesus kommen würde. Und viele dieser Leute haben ihre Arbeit aufgegeben und sie haben ihre Häuser verkauft und sie haben alles, was sie hatten, ihren letzten Pfennig, auf Werbung ausgegeben, damit klar ist, damit sichergestellt ist, dass jeder weiß, wann Jesus wiederkommt. Zu seinem Besten muss man sagen, als der 21. Mai vorüberging und auch der 21. Oktober und dann die Welt leider nicht es geschafft hat, zu Ende zu gehen, hat er dann öffentlich Buße getan. Er hat gesagt, er hat sich geirrt. Das ganze Projekt war falsch. Er hätte das nicht tun sollen. Soweit ich weiß, war dieser Mann wirklich ein Gläubiger und er liebte Jesus und wollte ihm dienen. Aber er erkannte, dass etwas falsch war mit dem, was er bis dahin gelehrt hatte. Und ihr könnt es sehen, auch durch das, was da passiert ist, was da für eine Frucht daraus entstanden ist, in dem Leben anderer. Es waren viele Enttäuschungen. Es war Demütigung. Es war vielleicht auch für viele eine große Erschütterung des Glaubens, nach dem Motto, können wir wirklich dem trauen, was die Bibel sagt? Können wir glauben, dass das, was Jesus sagte, wirklich passieren wird? Das ist eine der spektakulären, der schlechten Beispiele für christliche Lehren über die Endzeit. Wenn ihr jetzt mal in den Seminaren über Eschatologie seid, dann hört ihr da noch viel mehr. Nun geht es hier im Paulus, es gibt eine detaillierte Lehre im Neuen Testament über die Endzeit. Wie können wir wirklich echte, gesunde und wirkliche Eschatologie, also Lehre von der Wiederkunft Christi, erkennen? Und um das zu erkennen, müssen wir diese Lehren dem Test unterziehen, den Jesus vorgibt. Jesus sagte, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Was für eine Frucht hat gute Lehre über die Wiederkunft? Drei Dinge, die hier genannt werden oder die hier deutlich werden. Es ermöglicht uns zu ermutigen. Es hält uns wachsam und aufmerksam und es lenkt unsere Augen auf Jesus. Es befähigt uns zur Ermutigung, lässt uns wachsam sein und fixiert unseren Blick auf Jesus. Und darum geht's in diesem ganzen großen Abschnitt, geht's um Endzeit, diesen Brief. Paulus wollte wohl auch dahin kommen. Damit war er sehr beschwert, beladen mit diesem Thema. Wir sehen das in Vers 18, Kapitel 4 und auch in Kapitel 5, Vers 11. Es geht ihm darum, dass sie ermutigen können, dass sie sich gegenseitig trösten können. Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr informiert seid, nicht in Unwissenheit lassen. Und das heißt vielleicht, sie waren in Unwissenheit. Ich möchte nicht zu viel, wir wissen nicht viel über die Zeit von Paulus in Thessalonich. Wahrscheinlich war die Zeit kürzer, als er es gerne hätte. Er konnte nicht alle Lehren abdecken, die er der Gemeinde gerne mitgegeben hätte. Nun gibt es bestimmte Dinge, hat er mit ihnen auch geredet. Ganz sicher hat er ihnen gesagt, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist ja grundlegendes Christentum, das Paulus auch gelehrt hat, wenn er zuerst in einem Evangelium irgendwo verkündigt hat. Sie wussten, dass Jesus wiederkommen würde. Er hat ihnen wahrscheinlich auch gezeigt von dem, was Jesus gesagt hat, während er auf der Erde war. Zum Beispiel Matthäus oder Lukas 24, 44. Ich sage euch, diese Generation wird nicht hinweggehen, bevor all diese Dinge passieren. Also Matthäus 24, 47. Es geht um das Kommen des Menschensohns. Auch die Zerstörung von Jerusalem. Und das ist wirklich in einer Generation passiert. Und das ist nicht einfach, mit diesen Prophezeiungen zu arbeiten, mit diesen Verheißungen und zu sehen, was da wirklich vor sich geht. Und Paulus war nicht wirklich da, um ihnen da auch zu helfen, diese Lehren durchzugehen. Sie wussten, Jesus würde bald wiederkommen, in dieser Generation würde er wiederkommen. Und dann? Einige Zeit, während Paulus weg war, sind Leute in der Gemeinde, die sind gestorben, sind entschlafen. Jesus kam nicht in der Lebenszeit von allen in der Gemeinde. Und als Jesus dann diese Verheißungen gegeben hat, was heißt das dann für sie? Heißt das, sie haben nicht wirklich geglaubt, die Gestorbenen, oder sie werden abgelehnt, oder schlimmer? Hat Jesus Verheißungen, war Jesus falsch, lag er falsch? Passiert das gar nicht? Und so bringt es sie in eine ernste, schwierige Position. Wenn ihr an all das denkt, was die Leute alle, es ging ihnen dann genauso wie den Leuten, die diese ganze Ankündigung damals 2021, 21. Mai, was da passieren würde, oder 2012, wie auch immer. Aber wir müssen uns sicher sein, sie mussten wissen, das, was Jesus sagte, ist wahr und die Hoffnung ist nicht vergebens. Was Paulus uns lehrt in Vers 14 in 1. Thessaloniker 4, wie die Logik des Evangeliums die Bedeutung des Todes verändert. Paulus weist zuerst darauf hin, und das macht er immer wieder, bei allen Themen macht er es so. Er weist auf die Lehre hin, nämlich dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das ist der Kern dessen, was wir bekennen. Das macht uns zu Christen. Und für Paulus, in all seinen Briefen sehen wir das, ist das die Offenbarung ist nicht nur diese eine staunenswerte Sache, die einmal passiert ist, sondern es ist die Auferstehung. Die Auferstehung geht es ihm. Das Zentrum der Hoffnung des Glaubens Israel. Am deutlichsten ausgedrückt in Kapitel 12 des Buches Daniel. Daniel Kapitel 12. Es wird eine Zeit der Not sein, die es nie zu jener Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zur ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Daniel Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Und was Paulus immer gepredigt hat, ist, dass er zum ewigen Leben auferstanden ist. Jesus ist auferstanden zum ewigen Leben. Das hat angefangen. Es ist echt, das passiert tatsächlich. Das bedeutet, dass der Tod nun kein Problem mehr ist. Wenn die Toten auferstehen, sind sie nicht im Nachteil bezüglich der Errettung Gottes. Wenn Gott der Vater den Herrn Jesus auferweckt hat, wie Paulus es sagt, dann werden ganz gewiss auch seine Verheißungen eingehalten und alle anderen werden auferstehen, die zu ihm gehören. Und es gibt noch mehr dazu. Denn Jesus hat seiner Gemeinde gesagt, wie das passieren wird, wie das ablaufen wird. Wenn Paulus sagt, es gibt ein Wort vom Herrn, dann sagt er nicht nur, das ist Gottes Wort, das sagt er natürlich immer, sondern er sagt, das ist etwas, das Jesus selber gesagt hat. Wir haben es von Jesus selbst. Jesus hat Paulus und anderen Aposteln gelehrt, dass wenn man lebendig ist, wenn er wiederkommt, dass man dann nicht deswegen in der ersten Reihe steht. Einige dieser Dinge können wir deutlich machen, können wir erinnern uns auch an Sachen, die Jesus gesagt hat, während er auf der Welt war und gepredigt hat. Er sagt, er würde vom Himmel wiederkommen, auch in Vers 16. Er sagte dem Hohen Rat der Juden, die ihn verurteilen sollten, ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen sehen und kommen auf den Wolken mit Macht. und die Engel. Und als die Apostel dastanden und sahen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und verborgen durch, hinweggenommen von einer Wolke, sagen sie, Jesus wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Jesus sagte, dass eines Tages er sprechen würde und die Toten werden hören. Wie dieser Befehlsform in Johannes 5, eine Stunde wird kommen, wenn alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und hinauskommen werden. Die, die Gutes taten zur Auferstehung des Lebens und die, die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und wieder hat Johannes in Johannes 6 Jesus auch verheißen, alle, die auf Jesus vertrauen und ihn glauben und haben ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Diese Verheißung, dass eine Stimme des Erzengels und die Posaune gehört sein wird, das klingt sehr nach Lukas 24, 41. Matthäus 24, 41, wo es heißt, Jesus wird seine Engel senden mit einem großen Trompetenschall und dann werden sie von einem Ende der Erde zum anderen gehen und die Erwählten sammeln. Matthäus 24, 41. Jesus lehrte, dass tote Gläubige auferstehen werden. Auch in Johannes 5 sahen wir das. Sie werden mit den Lebenden verbunden werden, vereint werden, um Jesus mit Jesus vereinigt zu werden. Und dann gibt es auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die hinausgehen, um dem Bräutigam zu leben. In Lukas 25. Sie werden die Willkommensparty sein. Wir werden hinaufgehen, um ihn zu betreffen. Er bringt das Königreich vom Himmel zur Erde. Ein für alle Ewigkeit. Das heißt, wir werden alle mit ihm sein. Und das haben wir, um einander zu ermutigen. Das ist der Inhalt unseres Ermutigung. Und in Vers 13, ich möchte nicht, dass ihr trauert, ihr müsst eure Zähne zusammenbeißen und diese schmerzvollen Gefühle beiseite schieben und einfach durchkommen. Nee, er sagt, trauert nicht wie andere, die keine Hoffnung haben. Und das ist dann so, wie fast jeder, die Thessaloniker kannten. Denn alle, die er sagte, tröstet einander, damit ihr trauern könnt als Leute, die Hoffnung haben. So ist eine gute Lehre über die Wiederkunft Christi und die Endzeiten eine Befähigung für uns, andere zu ermutigen. Das Zweite, sie hält uns wach und aufmerksam. In Kapitel 5 kommt er zu Dingen, auf Dinge, von denen er wusste, dass die Thessaloniker schon von ihm gehört hatten. Was sie wussten zuerst, was sie nicht wissen. Sie wissen, dass sie nicht wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Das ist sehr deutlich. Sie wissen, dass im Allgemeinen die Leute nicht bereit sein werden für die Wiederkunft Christi. Sie werden sagen, es ist Friede und Sicherheit. Alles wird ganz normal wirken. Es wird die Welt sein, so wie die Leute immer waren. Es wird einfach immer so weitergehen, denken die Leute. Werden denken, es geht immer so weiter. Und es wird nicht so weitergehen. Der Tag des Herrn wird wie ein Dieb in der Nacht sein oder wie eine wie Wehen über eine schwangere Frau bei der Geburt. Und diese Bilder, die gebraucht werden, sind von Jesus selbst auch und die sind nicht ein Unfall. Was macht ein Dieb? Er nimmt Dinge weg. Und dieser Friede und Sicherheit, dass die Welt war immer so und es wird immer so sein, der Tag des Herrn wird aber kommen und all das wird hinweggenommen werden. Alles, was wir unsere Hoffnung gesetzt haben, alles, was wir geschafft haben, erbaut haben, wird vom König. Aber auch das Bild der Wehen, die über eine Frau kommt, ist auch ein anderer Schwerpunkt. eine andere Dynamik. Wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr es. Ihr könnt denken, ihr könnt raten, so viel ihr wollt. Wenn du in deinem zweiten oder dritten Kind bist, hast du vielleicht ein bisschen, dann weißt du ungefähr, was vor sich geht. Aber das Baby kommt, wenn es kommt. Es fängt an, wenn es seine Zeit gekommen ist. Und es ist, unfassbar, wie ich denke, unfassbar schmerzhaft. Aber es hat ein Ziel, einen Schlusspunkt. Es bringt etwas Neues. Die Wehen nehmen nicht etwas weg, sondern sie erfüllen etwas. Sie erfüllen das, wofür die ganzen Monate hindurch gewartet habt. Und diese Wehen führen zu diesem Moment, wenn es da ein neues menschliches Wesen gibt, das du festhalten kannst und spüren kannst und sehen kannst zum ersten Mal. Und so beeindruckend für unsere Technologie ist, es ist ein komplett neuer Moment. Es ist eine Erfüllung. So ist beides wahr. Der Tag des Herrn kommt, wenn wir es nicht erwarten, und wird alles wegnehmen, außer dem Königreich Gottes. Aber der Tag und der Königtag Gottes kommt und wird alles bringen, nämlich das Königreich Gottes, wo die ganze Schöpfung dafür schon gewartet hat und danach sich gesehnt hat. Und der Punkt von all dem ist, was Paulus hier sagt, in Vers 4, ihr aber, Brüder, es geht darum, wie wir leben in dieser Zeit. Letztes Jahr habe ich einige Bücher gelesen von den Sherlock Holmes Geschichten von Arthur Conan Doyle. Vieles blieb davon in meinem Herzen. Ich habe das als Kind schon ein bisschen gelesen. Ah, das weiß ich jetzt leider nicht auf Deutsch. Also er nennt ein besonderes, eine Frau kommt zu Sherlock Holmes, dem großen Detektiv, und auch zu seinem Assistent John Watson, und sie ist in Furcht. Und sie fürchtet, dass ihr Stiefvater, um Kontrolle über das Erbe zu enthalten, was ihr eigentlich gehören sollte, und auch ihre Zwillingsschwester, hat ihre Schwester getötet, während sie verlobt war, um verheiratet zu werden. Und nun ist sie selbst verlobt, aber auch töten. Aber diese Helen weiß nicht, wie ihre Schwester gestorben ist. Sie weiß nur, was sie sich erinnert, dass sie einen schrecklichen Schrei gehört hat. Und sie lief in den Raum ihrer Schwester und da war die Schwester auf dem Bett. Und die letzten Worte, die sie sagten, das Speckled Band, das gepunktete Band, gemusterte Band. Und dann geht Sherlock Holmes ins Haus und untersucht alles, auch in dem Schlafraum der Mutter, wo nun auch durch Renovierung ist er gezwungen, über Nacht zu bleiben. Das Bett in diesem Raum wird runtergebracht und dann ist da in der Wand dieser Ventilator, wo ihr Raum mit dem Raum des Vaters durch einen Ventilator verbunden ist, und dann gibt es da einen Glockenseil, das runterhängt und was aber nicht an einer Glocke hängt. Ganz viele komische Sachen, die in dem Raum sind. Ich kann es nicht alles beschreiben, er redet etwas zu schnell auf Englisch, Entschuldigung. In der Nacht, wo Sherlock Holmes in diesem Raum dann ist, schafft er es, die Frau zu retten, und Watson geht dann in den Raum und sie warten. Und sie halten es dunkel, damit niemand erwartet, dass nicht Helen in dem Raum ist, sondern Watson. Oder Sherlock Holmes auch. Und bis zu den Morgenstunden warten sie, und dann hören sie im Morgengrauen, sehen sie etwas Licht im Ventilator, der die Räume verbindet. Und einige Momente später schaltet Sherlock Holmes die Kerze an, und dann sehen sie dieses gepunktete Band aus dem Ventilatorschacht kriechen, eine giftige indische Schlange, die Tochter hätte töten sollen. Das war ein brillanter Fall, den habe ich jetzt gespoilert für euch. Wenn Paulus sagt, wir sind Kinder des Tages, Kinder des Lichts, dann sind wir nicht von der Nacht. Wir sind nicht von der Dunkelheit, sondern wir sind wie Holmes und Watson in dieser langen Erwartung durch die Nacht hindurch in diesem dunklen Raum. Aber die beiden sind nicht da, weil es ihr Bettraum, Schlafraum ist. Sie wollen dort nicht schlafen. Sie sind nicht da, weil sie dahin gehören, sondern sie sind da, weil für sie dieser Fall gelöst ist und sie warten für die Offenbarung von dem, was sie bereits wissen, dass es kommen wird. Also Holmes wusste bereits, dass diese Schlange kommen würde, Watson wusste das natürlich nicht. Und es ist nicht einfach, so zu warten. Wir müssen aber warten, wir müssen wach bleiben und nüchtern. Für all diese Zeit, in den Versen 6 bis 8 wird das beschrieben im Thessalonicher Brief, das ist genau die Zeit in der Mitte der Nacht, wo wir verloren haben, wo es so leicht ist, müde zu werden. Und das sind die Phasen, die wir auch im christlichen Leben haben. Paulus redet darüber, dass wir mehr und mehr tun von dem, was wir bereits getan haben. Die erste Hälfte von Kapitel 4, dass man einfach müde wird. Wie viele Zeiten werde ich noch bekennen müssen, von derselben Sünde umkehren und Buße tun, die ich nicht abschütteln kann nach all den Jahren? Wie oft wird mein Partner, mein Freund, mein Nachbar zu mir kommen und mich bitten zu vergeben, dieses oder jenes? Und ich weiß, es wird sich nie ändern. Sie werden immer so bleiben. Da wird man ermüdend. Da wird man müde. Und Paulus sagt, bleib wach, bekämpfe diese Müdigkeit. Vielleicht ist es noch gefährlicher. Paulus sagt, lass dich nicht zu sehr in Bequemlichkeit ein. Das ist leicht. Das ist nicht leicht. Du und ich denken, wir, die meisten von uns, leben sehr angenehme Leben. Ihr wisst, wann euer Essen kommt und ihr könnt nachts gut schlafen. Ihr habt mehr, so viel ihr braucht und vielleicht noch mehr. Aber in der Bibel, auch im Alten Testament, kommt immer wieder, dass Israel angenehmes Leben hatte. Und dann waren sie überfließend und wohlhabend und florierend. Und sie hatten Macht. Und dann sind sie gegen Gott gegangen und gegen seine Gebote. Sie vergaßen den Gott, der ihnen all das gegeben hat, was sie nun genießen konnten. Und wenn Dinge nun schlechter wurden, war ihr erster Schritt nicht zurück zu Gott, sondern irgendwo anders hinzugucken, um einen besseren Gott zu finden, der ihnen das geben kann, was sie wollen. Paulus sagt überdies, wenn Dinge schwierig werden, auch unangenehm werden, dann behandle dich nicht selbst. Er sagt, er werdet nicht betrunken. Und das kann natürlich eine Möglichkeit geben, betrunken zu werden durch Alkohol. Es gibt auch Essen. Alle möglichen kleinen Luxusdingen, die wir für uns selbst genießen können. Es gibt Unterhaltung, mehr als je zuvor in unserer Zeit, wo wir benutzen können, einfach um uns selbst okay zu fühlen, selbst wenn wir wissen, dass es nicht wirklich gut ist. Zumindest für eine Weile. Einige Male sind es Dinge, die wirklich gut sind in sich selbst. Dinge sollte nicht so sein jetzt. Aber ich werfe mich jetzt in meine Arbeit. Auf die Weise bin ich abgelenkt und ich bin produktiv. Und dann ist alles gut. Aber Paulus sagt, das ist nicht der Weg, wie man wach bleibt. Das ist nicht das Entgegentreten gegenüber der Realität. Ich muss vorsichtig sein. Paulus' Punkt ist nicht, dass wir nicht dem Leben uns entziehen sollen und sehr geistig zu sein, sondern Paulus sagt, wie er letzte Woche auch sagte, Christen müssen ein stilles Leben führen, mit ihren Händen arbeiten, ihre eigenen Angelegenheiten regeln. Im Kapitel sagt er auch, die Leiter in der Gemeinde Thessalonich müssen die Faulen zurechtweisen. Paulus sagt auch nicht, wir müssen uns selbst in den Boden rammen mit irgendwelchen religiösen Aktivitäten, damit wir super geistlich werden, mehr als alles selbst und uns selbst von allen Dingen abschneiden, die wir in unserem Leben genießen. Paulus hat einige sehr deutliche Worte, wo er auch die selbstgemachte Religion nennt, da hat er sehr scharfe Worte dagegen, wo dann Leute sagen, Genuss in dieser Welt ist schlecht, das sagt Paulus nicht. Genuss in dieser Welt ist nicht schlecht. Es geht hier um Wachsamkeit und er hat ein Bild dafür. Er spricht über die Rüstung, die ein Soldat trägt, um auch bereit zu sein für den Kampf. Und er summiert sie, die christlichen Tugenden. Glaube, Liebe und Hoffnung. In Kapitel 5, Vers 8. Da kommt Paulus immer wieder zurück in seinen Briefen. Diese drei Werte, die uns ausrüsten, damit wir gute Soldaten sein können. Wenn ihr mit dem Neuen Testament bekannt seid, denkt ihr vielleicht an Epheser 6, wo er die ganze Rüstung Gottes beschreibt. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Epheser 6 ist ein bisschen anders. Das ist die Brustplatte der Gerechtigkeit und das Schild des Glaubens und der Helm des Heils. Da erwähnt er nicht Hoffnung und Liebe. Also eine Warnung, seid nicht zu aufgeregt oder fleißig, das genau zu verbinden, ein Schild mit dem Glauben oder das und das, sondern Paulus fügt hier einfach Dinge zusammen, dass die Hoffnung ist in diesem Abschnitt selbst gestellt, das ist nicht per Zufall. Glaube, Hoffnung und Liebe, wie sehen die denn aus? Das sind nicht alle Dinge, nicht alles, was wir darüber sagen können, aber der Glaube blickt im Wesentlichen zurück. Der Glaube blickt zurück auf das, was Jesus vollbracht hat. Das vollendete Werk am Kreuz. Und es blickt zurück auf das, was verheißen wurde, was erfüllt wurde. Und vertraut darauf. Die Liebe, das ist das Band, das uns verbindet zu Jesus Christus. Nun ist es unsere Gewissheit, dass er noch immer da ist. Er ist nicht physisch mit uns, aber er ist nahe. Und er hat uns geliebt, so sehr, dass er sich selbst zu einem liebenswert gemacht hat für uns und sich an uns gebunden hat und uns miteinander verbunden hat. Und ja, die Hoffnung, das war noch dazwischen, lässt uns auf die Verheißung vertrauen. Habe ich leider ausgelassen. Also Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Vergangenheit, Hoffnung, Verheißung und Liebe, Jesu Liebe. Und das ist das, was wir in dieser Gemeinde gelehrt haben. Und wir verkündigen das vollendete Werk Christi. Und wir teilen das Abendmahl auch miteinander. Wir leben die Liebe Christi aus. Die Liebe, die er zu uns gehabt hat, lässt uns zueinander Liebe haben. Und wir dienen einander auch. Wir glauben diese Dinge und leben sie auch aus. Es sind die grundlegenden Wege, wie wir auf die Welt blicken, wie wir auch in der Welt leben und wie wir in dieser Welt sind. Und Paulus bringt dann die Hoffnung der Errettung noch extra. Und das ist das nach vorne blicken. Wir blicken nach vorne auf das, was Jesus noch tun wird, dass er zurückkommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten, ein für allemal. Und all der Hoffnungslosigkeit entgegentretend in dieser Welt. Diese Glaubensmittel, die Worte, Sakramente und Gebete ist das Leben, wie wir uns in Hoffnung auferbauen, wo auch Paulus in Römer 5 sagt, dass die Hoffnung angelegt wird durch das Ausharren. Wie Paulus sagt in Römer 5, wir freuen uns in unseren Leiden, wissen, dass das Leiden Durchhalten bewirkt und der Charakter produziert Hoffnung und die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Wir wachsen in Hoffnung, wie wir auch festhalten an unserem Glauben, wie wir auch festhalten in der Liebe zu Gott und zueinander, wenn es auch schwierig wird. Und wir wenden uns nicht zu anderen Dingen, sondern wir wenden uns an den Gott, der uns alle guten Gaben gibt. Wie wir diese Hoffnung auch unser natürlicher Zustand und lässt uns wachsam sein. Denn Hoffnung ist Erwartung. Wie lange es auch dauert, egal wie lange, wie schwierig es wird, die Hoffnung wird erfüllt werden. Gute Lehre über Christi Wiederkunft befähigt uns zu ermutigen, es lässt uns wach sein und zuletzt, es fixiert unsere Augen auf Christus. Und das ist einfach nur das Zusammenfassen von dem, was wir schon gesehen haben. Warum wachsam bleiben? Warum nüchtern sein? Warum uns selbst in dieser Welt nicht, warum kein Komfort in dieser Welt festhalten? Was soll unser Leben prägen? Das, was unsere Freunde und Leben, was unsere Freunde und Nachbarn absurd finden. Und Paulus sagt, die einzige Weise, wie in Versen 9 und 10, wegen Jesus, meine Freunde. Er sagt wegen Jesus, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Gericht bestimmt, denn er ist für uns. Er hat nicht alles getan, was er uns getan hat, um uns dann einfach im Stich zu lassen. Und wir wissen das. Denn als Jesus starb, da hat er nicht einfach für eine gute Sache sein Leben gelassen, sondern ist für uns gestorben, damit wir mit ihm leben mögen. Unsere Sünde ist vergeben und wir selbst sind gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Das tun wir. Was machen wir damit? Wie ermutigen wir uns und erbauen uns auf? Wir müssen Tag ein, Tag aus in unseren Familien, Freundschaften und in der Gemeinde unsere Aufmerksamkeit selbst wieder, die Paulus gerade verkündigt hat. Für mich ist das nicht abstrakt, sondern das etwas, was ich erlebt habe, auch in einer etwas dramatischen Weise vielleicht als viele von euch. Helen Stoners in der Sherlock-Holmes-Geschichte, die immer von den letzten Worten ihrer Schwester verfolgt wurde, als ich noch nicht ganz 20 war, hat mein Vater seinen Kampf mit Krebs verloren und die letzten Worte, die ich verständlicherweise aus seinem Mund verständlich hören konnte, war 1. Thessalonicher 4, in seiner letzten Nacht. Hat er offensichtlich sehr gelitten, hat ganz klar sich dem Tod genähert. Und in all dem Stöhnen kamen Worte aus seinem Mund, die für uns alle deutlich zu hören waren. Also habe ich eine Bibel geholt, 1. Thessalonicher 4, und ich habe es dann gelesen. Denn das ist der Wille Gottes, dass eure Heiligung, dass ihr euch von aller Unzucht enthaltet. Danke, Vater. Glücklicherweise habe ich weitergelesen. Und ich habe es geschafft, das ganze Kapitel zu lesen, bis zum Ende, durch die Tränen, und bin dann hierhin gekommen. So sieht das aus. Das ist von einem Gläubigen. In seiner letzten Nacht auf Erden sagt er, meine Söhne, meine Frau, meine Brüder und Schwestern, blickt auf Jesus. Da guck ich hin. Ermutigt einander mit diesen Worten. Wir werden immer beim Herrn sein, alle Zeit. Bist du heute in Versuchung? Versuch zu etwas, von dem du weißt, dass Gott es nicht will. Du wirst immer mit dem Herrn sein. Wir haben Nöte. Wir werden immer bei dem Herrn sein. Wir werden immer mit dem Herrn sein. Du bist entmutigt, du bist sicher unsicher, wie dein Leben weitergeht. Wir werden immer mit dem Herrn sein. Hast du ein gebrochenes Herz? Bist du besorgt? Wir werden immer mit dem Herrn sein. Dank sei Gott. Lasst uns beten. Für die unfassbaren Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat durch seine Jünger. Wenn er sagt, ich werde euch nicht als Weise zurücklassen, ich werde kommen. Ich bitte, Vater, dass diese Worte in unseren Ohren schallen mögen, in unseren Gedanken, in unseren Herzen, und dass diese Worte auf unseren Lippen seien, dass wir diese lebendige Hoffnung weitergeben, dass Jesus Christus, der für uns gestorben ist, am Leben ist und regiert, bis er wiederkommt, um zu richten und zu retten, um uns willkommen zu heißen bei sich selbst, dass wir mit ihm leben mögen. Vater, fixiere unseren Blick auf diesen wunderbaren Retter und durch unser ganzes Leben hindurch. Wir bitten das in seinem majestätischen Namen. Amen.